Städtetrip, All-Inclusive-Urlaub im Hotel, eine Rundreise oder doch Wandern in der Natur? Jedes Jahr stellen sich Familien, Paare, Freundesgruppen und Singles die gleiche Frage. Wohin geht's in den Urlaub? In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Tourismus weltweit rasant entwickelt. Immer mehr Menschen reisen in ferne Länder, erkunden neue Kulturen oder genießen einfach andernorts die Sonne. Doch die zunehmende Reiselust hat auch ihre Schattenseiten. Manche Orte werden förmlich von TouristInnen überrannt. Overtourism nennt man das. Wie sich große Menschenmassen auf eine Region auswirken und wie wir nachhaltiger reisen können, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin eure Host Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Es gibt eine Stadt, die ist überaus beliebt bei TouristInnen schon seit Jahren, Dubrovnik im Süden Kroatiens. Seit 2012 wurde sie zum absoluten Touristenmagneten, weil dort Game of Thrones gedreht wurde, eine der erfolgreichsten Fantasy-TV-Serien überhaupt. Laut Deutschlandfunk ist die Zahl der BesucherInnen seitdem nochmal um ein Drittel angestiegen. Auf die 42.000 EinwohnerInnen von Dubrovnik kommen im Jahr 800.000 Menschen per Schiff und nochmal 600.000 Gäste, die mit dem Bus anreisen. Im August etwa besichtigen pro Tag rund 27.000 TouristInnen die Sehenswürdigkeiten von Dubrovnik. Und viele von ihnen kommen eben, um die Game of Thrones Drehorte zu sehen. Doch was macht das mit einer Stadt oder Region? Meine Kollegin Imke Zimmermann hat sich mit dem Thema genauer befasst und wir sprechen jetzt drüber. Hi Imke.
Hi.
Welche super touristischen Orte, das muss ich jetzt erstmal fragen, hast du denn schon so gesehen in deinem Leben?
Ja, also leider natürlich, muss man sagen, mehr als ich jetzt vielleicht zugeben mag, wenn es um dieses Thema geht. Man denkt sich dann doch immer, ja, das muss ich unbedingt mal gesehen haben, wenn alle da waren. Bei mir waren es so die klassischen Orte wie Amsterdam, Venedig und Barcelona. In Barcelona zum Beispiel war ich im Sommer und das war wirklich die Hölle. Also das kann ich niemandem empfehlen. Ich habe mich an solchen Orten dann auch immer schnell so reizüberflutet gefühlt und die Zeit außerhalb der Innenstädte eigentlich viel mehr genießen können. Und das alles, obwohl ich meistens in der Nebensaison da war.
Das Problem des Massentourismus, das ist ja nicht neu, aber es verschärft sich immer weiter. Andererseits, viele Regionen leben ja auch von den TouristInnen und sind auf Buchungen angewiesen. Wenn die plötzlich ausbleiben, bricht ja auch die Wirtschaft ein vor Ort, oder?
Ja, absolut. Da hast du einen Punkt. An sich ist Tourismus per se auch kein Problem. Trends kommen, Trends gehen. Die Frage ist immer nur, wie lange ein Trend anhält und wie intensiv er ist. Zu Beginn einer solchen Tourismuswelle, ausgelöst zum Beispiel durch eine TV-Serie, da freuen sich auch erstmal die Einheimischen über die Aufmerksamkeit und die zusätzlichen Einnahmen. Wenn wir hier mal beim schönen Dubrovnik bleiben, von Beginn der Game of Thrones Dreharbeiten 2011 bis 2015 nahm die Stadt rund 126 Millionen Euro extra ein. Das geht aus einem Artikel des International Journal of Tourism Research hervor. Dieses Geld fließt unter anderem dann wieder in den Umweltschutz. Kroatien ist nämlich dafür bekannt, seine Gewässer sauber zu halten und die Qualität des Meerwassers regelmäßig zu überprüfen.
Okay, da fließt also Geld, das die Stadt gut gebrauchen kann. Ich nehme mal an, jetzt kommt aber ein großes Aber.
Ja, du ahnst es. Die genaue Auswirkung von Overtourism ist natürlich unterschiedlich von Region zu Region. Aber wenn der Massentourismus länger anhält, hat das vor allem Auswirkungen auf die Natur und Umwelt. Selbst wenn Kroatien vielleicht ein gutes Beispiel ist und das Land super viel für saubere Strände und Meere tut, werden in solchen Gebieten natürliche Ressourcen einfach knapp. Dazu kommt jede Menge Abfall, Luftverschmutzung und die Zerstörung von Landschaften, weil viele Touristen sind natürlich neugierig, aber auch unwissend, naiv und manchmal auch egoistisch. Das habe ich selbst auch schon bemerkt. In Ägypten ist zum Beispiel seit Jahren ein Massensterben an Korallen zu beobachten. Zum einen natürlich durch den menschengemachten Klimawandel und den Anstieg der Wassertemperatur. Zum anderen aber auch durch unwissende und unachtsame Touristen, die die Korallen zum Beispiel anfassen, abbrechen oder halt auf ihnen stehen und dadurch sterben sie auch ab.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Ich habe es vorhin schon bei Dubrovniks Gästezahlen angesprochen. Wenn wir über Massentourismus reden, dann kommen wir natürlich am Thema Kreuzfahrten auch nicht vorbei, ne?
Ja, Kreuzfahrtschiffe sind wirklich richtige Klimakiller. Das ist ja auch schon eine Weile bekannt und da haben wir hier im Klimapodcast auch schon drüber gesprochen. Laut einer Studie vom Naturschutzbund NABU aus dem Jahr 2023 verursacht ein Kreuzfahrtschiff pro Passagier und Tag rund 250 bis 450 Kilogramm CO2. Und um das mal einordnen zu können, noch ein Vergleich. Laut GASAG verursacht ein Mensch pro Tag in Deutschland durchschnittlich 30 Kilogramm CO2. Kreuzfahrtschiffe fahren dann noch mit umwelt- und gesundheitsschädlichem Schweröl. An Land ist Schweröl übrigens aufgrund seines hohen Schwefelanteils schon verboten. Laut der Tierschutzorganisation PETA verbreitet sich das Öl in den Ozeanen und zerstört ganze Lebensräume. Fachleute sagen, es kann Jahrzehnte dauern, bis es wieder abgebaut ist. Außerdem setzt es sich am Meeresboden ab oder wird an die Küsten gespült und mit Öl verschmierte Tiere sterben dann an Vergiftung, sie verhungern oder sie ertrinken.
Ja, krass. Es ist auf jeden Fall heftig, dass Schweröl in der Schifffahrt noch erlaubt ist, obwohl die Auswirkungen da sind und bekannt sind. Also andererseits ist es ja eben auch unmöglich, einer ganzen Branche, einem ganzen Wirtschaftszweig von heute auf morgen die Grundlage zu entziehen. Vor allen Dingen, wenn nicht klar ist, welche grüne Kraftstoffalternative sich in Zukunft durchsetzen wird und wann das passiert. Aber das ist ja auch nicht das einzige Problem. Auf so einem Schiff entsteht auch wahnsinnig viel Müll, ne?
Das ist auch ein Riesenproblem. Auch hier hat Peter wieder genauere Daten. Runtergerechnet verbraucht ein einziger Kreuzfahrtreisender durchschnittlich bis zu 1,8 Kilogramm Plastik und anderen Verpackungsmüll sowie 1 Kilogramm Glas- und Dosenmüll pro Tag. Davon landet dann auch leider einiges im Meer. Und so sterben bis zu 135.000 Meeressäuger und 1 Million Meeresvögel jedes Jahr durch Müll im Meer. Es kommt natürlich nicht alles von den Kreuzfahrtschiffen, aber die tragen dazu einen Teil bei. Und sogenannter Nassmüll, wie Speisereste, der wird von Kreuzfahrtschiffen einfach im Meer entsorgt. Das zersetzt sich zwar meistens und ist auch organisch, aber diese Massen an Essensresten, die können dazu führen, dass das ökologische Gleichgewicht der Meerestiere irgendwann durcheinander kommt, da sie einfach zu viel davon fressen.
Ja, also quasi ist das Meer eine riesige Biotonne. Mhm. Das war mir überhaupt nicht klar, dass das so gehandhabt wird. Das habe ich vor deiner Recherche tatsächlich nicht gewusst. Jetzt haben wir über das Meer und die Küsten gesprochen. Wie sieht es denn in Städten aus? Welche Folgen hat Overtourism dort?
Es war in den vergangenen Jahren schon ab und zu mal in den Medien zu lesen, dass viele Einheimische solcher Städte nicht mehr ganz so happy mit den vielen TouristInnen sind. In Barcelona haben im vergangenen Sommer tausende Menschen gegen Massentourismus und dessen Auswirkungen demonstriert. Das war auch deshalb in den Medien, weil sie symbolisch Restaurants mit Absperrband abgeklebt haben oder TouristInnen mit Wasserpistolen bespritzt haben. Wer schon mal in Barcelona war, der wird auch mit Plakaten konfrontiert worden sein. Viele Einheimische hängen die an die Balkons, da steht dann meistens sowas drauf wie Tourists go home oder so ähnlich.
Und woher rührt das Ganze?
Naja, zum einen steigen halt die Mieten. Viele Eigentumswohnungen werden als Airbnbs oder Ferienwohnungen vermietet und der Wohnraum wird knapp und teuer. Laut Tagesschau sind die Mieten in den vergangenen 10 Jahren um 68% gestiegen in Barcelona. Letzten Sommer hat die Stadtverwaltung angekündigt, ab 2028 keine Ferienwohnungen mehr für TouristInnen zu erlauben. Stattdessen sollen die derzeit mehr als 10.000 Ferienapartments wieder Dauermietern zur Verfügung stehen. Die Schicksale der Menschen, die in ihrer eigenen Stadt keine Wohnung mehr finden, das ist das eine. Das andere ist, Massentourismus kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass die Städte ihre Authentizität verlieren, wenn sie sich zu stark den TouristInnen anpassen. Dann gehen nämlich lokale Traditionen, Lebensweisen und auch Identitäten verloren. In Dubrovnik sieht man das auch schon ganz gut. Kleine Geschäfte weichen Souvenirshops, Privatwohnungen, den Ferienwohnungen und urige Cafés weichen teuren Restaurants für TouristInnen. Und wenn das so stetig weitergeht, könnte Dubrovnik sein authentisches Mittelalter-Flair irgendwann verlieren.
Ja, was für eine Ironie dieser ganzen Entwicklungen. Letztendlich ist ja das auch der Grund, warum man eben an bestimmte Orte reist. Man möchte authentisches Essen erleben, die Kultur, die Identität einer Stadt oder einer Destination. Ja,
ja,
bitter.
Absolut, deswegen ja auch dieses symbolische Absperren von den Restaurants, was die da in Barcelona gemacht haben, weil viele Läden eben Geschäften weichen, die nicht die Bedürfnisse der Viertel befriedigen. Und immer öfter sieht man auch, dass Verkehr, Infrastruktur, öffentliche Dienste und Sehenswürdigkeiten an ihre Grenzen kommen. Da habe ich gesehen, laut dem Online-Magazin Hallo Amsterdam stand man am Anne-Frank-Haus bis 2018 im Durchschnitt 2 bis 3 Stunden an. Und das egal in welcher Saison, ob bei Hitze im Sommer oder bei Kälte im Winter. Und daraufhin haben sie dann das Ticketsystem geändert. Das heißt aber auch, ein Spontanbesuch im Anne-Frank-Haus ist jetzt nicht mehr möglich. Alle Tickets müssen vorher online gekauft werden.
Ja, aber so spontan war es ja früher auch nicht.
Also ja, das stimmt.
In der Reihe habe ich auch schon gestanden. Ja. Ja, also solche Maßnahmen machen den Urlaub dann ja auch für die TouristInnen wieder unattraktiver. Am Ende verlieren ja alle Beteiligten, also müsste man irgendwie einen Rahmen finden, damit alle zurechtkommen. Overtourism hat also nicht nur Folgen für Umwelt und Natur, sondern geht auch mit kulturellen Veränderungen und Problemen für Einheimische einher. Und um noch mehr in die Tiefe zu gehen bei dem Thema, habe ich mit einer Expertin gesprochen, die erklärt, worauf wir selbst achten können, wenn es um unsere Reisepläne geht und darum, nicht in die Overtourismus-Falle zu tappen. Wie kann ich bewusster Urlaub machen und was hilft gegen Overtourism? Das frage ich Martina von Münchhausen. Sie ist Tourismusexpertin beim Worldwide Fund for Nature, also beim WWF. Willkommen im Klimapodcast von Detektor FM. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, gerade wenn zum Beispiel so magische Orte in den vergangenen Jahren so von InfluencerInnen auf Social Media geteilt oder gezeigt wurden, dann hat das oft hinterher richtige Hypes ausgelöst. Kann man so eine Welle überhaupt irgendwie stoppen?
Also wenn die Menschen tatsächlich das Ziel haben, an einem bestimmten Ort zu sein und genau diese Aufnahmen zu machen und hinreisen, sich das anschauen und ich war da gewesen, habe ein Foto geschossen und bin wieder weg, dann hilft, glaube ich, nur, dass die Region oder der Spot das wirklich regelt oder auch teilweise sperrt oder den Eintritt verlangt und die Zahlen moderiert letztendlich. Ansonsten sind die Touristen oder die Gäste, die das machen, ja auf dieses Ziel ausgerichtet. Das heißt, sie wollen ja nicht die Umgebung kennenlernen oder bestimmte typische Sachen, sondern sie wollen einfach ihr Foto schießen und wieder abreisen. Von daher stört sie auch nicht, dass sie jetzt eine von 1 Million sind. Also ich sage mal so, das ein bisschen kritisch ausgedrückt, sondern sie wollen das genau machen. Von daher ist es sehr schwer. Da müssen die Tourismusexperten und die Behörden vor Ort einfach eine Reglementierung finden, um die Bevölkerung zu schützen und natürlich auch die Natur- und Kulturstätten zu schützen und das einschränken. Für alle anderen gibt es natürlich andere Alternativen und Maßnahmen.
Ich wollte gerade sagen, da bin ich ja gleich bei der ersten Antwort voll niedergeschlagen, weil das irgendwie ja doch bitter ist, wenn man nicht so viel machen kann. Was wären denn solche Maßnahmen? Wie kann man Overtourism begegnen? Also ich denke jetzt an Venedig. Ich hatte gelesen, da wird gerade sozusagen der Eintritt, der für Tagestouristen ist nochmal erhöht worden oder sogar verdoppelt worden auf 10 Euro. Gibt es noch andere Maßnahmen und Methoden, wie man seine Naturschätze oder seine Kulturstätten schützen kann, wenn man betroffen ist von Overtourism als Kommune oder so?
Ja, es sind ja nicht nur die Städte, sondern natürlich auch bestimmte Regionen. Also mittlerweile ist Südtirol, die Alpengebiete, überall gibt es diese Probleme. Und prinzipiell soll man den Gästen natürlich vorschlagen, die Saison natürlich zu entzerren, ja, ihnen Vorschläge machen, dass sie zu anderen Zeiten kommen, weil es ja doch mittlerweile immer noch so ist, dass die alle zur gleichen Zeit an den gleichen Orten auftauchen. Ich denke, dass bei solchen ikonischen Orten wie Venedig selbst das nichts mehr nutzt. Und wir haben auch Erfahrungen, dass auch die Preiserhöhungen die Gäste nicht abhalten. Denn die Gäste, die von weit her fliegen, auch die geben sowieso sehr viel Geld aus, um diese Orte zu besuchen. Und die lassen sich dann von 10, 15 Euro auch nicht abschrecken. Also da müssen wahrscheinlich drakonische Maßnahmen ergriffen werden, dass man sagt, wir limitieren die Anzahl der Kreuzfahrtschiffe oder wir sagen, an den und den Tagen ist die Altstadt gesperrt oder wir lassen nur Studienreisegruppen rein mit lokalen Führern oder wie auch immer solche Maßnahmen. Das bedeutet natürlich, dass die Ziele nicht mehr frei zugänglich sind, aber das ist bei bestimmten Orten sicherlich nicht anders machbar.
Haben Sie denn irgendwelche Beispiele von Orten, die das gut gewuppt haben oder irgendwie toll gemacht haben und da ihr Problem lösen konnten?
Also ich kann, ich habe Beispiele an Stränden, die sehr stark von Müll betroffen waren, dass tatsächlich auch lokale NGOs gemeinsam mit den Tourismusveranstaltern Eintrittsorte geschaffen haben, wo die Menschen, die dorthin gehen, instruiert werden, also dass sie einfach Verhaltensmaßnahmen auf freundliche Art und Weise geboten bekommen oder zum Beispiel auch, ja, dann hier bekommt ihr Mülltüten und die bringt ihr dann am Ende wieder mit und dann sorgen wir dafür, dass das entsorgt wird. Also das ist ein sehr individuelles Auffangen. Das geht natürlich, das sind Beispiele, die ich kenne für bestimmte Naturzonen, die einfach dann von individuellen Helfern betreut werden.
Jetzt würde ehrlicherweise ich als Verbraucherin oder als Otto-Normal-Urlauberin das gar nicht, vielleicht sogar gar nicht checken, dass ich in so eine, sagen wir mal zum Beispiel White Lotus-Effekt-Falle getappt bin und nach Thailand reise, weil ich nach Thailand reisen will und gar nicht wusste, dass da irgendwas gedreht oder gemacht worden ist. Sehen wir mal ab von InfluencerInnen, die sich nicht abbringen lassen und denen es egal ist, wenn wir jetzt sozusagen auf normale Leute gucken, was können die denn tun, wie kann ich denn gegensteuern, worauf sollte ich bei der Planung meines Urlaubs achten, um eben eher fair und nachhaltig zu reisen?
Also es wäre tatsächlich für den Einzelnen notwendig, dass er sich über die Destination, also über das Reiseziel genau vorher informiert, also tatsächlich auch recherchiert, sind die überhaupt vorbereitet auf große Tourismusmassen, finde ich dort eine Infrastruktur vor, die auch meinen Müll oder mein Abwasser in vernünftiger Weise verarbeitet, sind vielleicht in der Nähe auch große Kreuzfahrtterminals, denn wie Sie sagen, ich kenne die Netflix-Serien ja unter Umständen alle gar nicht. Oder bin an einem schönen Strand und da sind einige Touristen und plötzlich um 3 Uhr kommen riesige Schwärme von Kreuzfahrtgästen, die auch nach 3 Stunden wieder verschwinden. Aber das kann ich nicht wissen. Also das bedeutet, ich muss mich da vorher schlau machen. Und wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich einfach sage, ich kann jetzt nicht stundenlange, tagelange Recherche machen über mein Urlaubsgebiet, da fehlt mir auch die Zeit, dann ist natürlich immer unsere Empfehlung, sich an gute Veranstalter zu wenden, verantwortungsvolle Veranstalter, die schon sehr lange in der Region tätig sind, die tolle Partnerschaften haben, sei es mit Unterkünften, auch mit Freizeitaktivitätenveranstaltern, die das für mich tun. Also die einfach sagen, hier sind Gebiete, da müsst ihr auf sowas achten, aber das sind tolle Erfahrungen und die leiten einen letztendlich. Das ist ja deren Job und deshalb wird die Rolle der Veranstalter immer wichtiger und immer nützlicher. Man muss es nur machen und im Moment ist ja so ein sehr starker Trend auch für Individualreisen. Also ich organisiere alles selbst und möchte mich nicht in irgendwelche Gruppen begeben. Aber wenn man den Nachhaltigkeitsaspekt tatsächlich berücksichtigt, ist es sinnvoller, sich mit solchen Veranstaltern und Reiseführern und Guides auseinanderzusetzen. Weil es für die Gäste, für die Touristen, das erfahre ich selbst am eigenen Leib, obwohl ich die Szene ganz gut kenne, einfach schier unmöglich ist, sich vorzubereiten und man auch die Informationen nicht erhält. Also man möchte irgendwelche Tierbeobachtungen machen oder Naturerlebnisse haben und überall wird angeboten, dass es nachhaltig ist, dass es gut ist, dass es dem Artenschutz dient. Aber das ist nicht der Fall. Also das ist nicht erkennbar und daher ist es wichtig, dass man sich einen guten Veranstalter oder mit den Schutzgebietsbehörden, Rangern, mit vielleicht auch lokalen NGOs auseinandersetzt vorher und da um Rat bittet. Wo kann man eigentlich hingehen und was ist sinnvoll?
Weil ehrlicherweise, also schon sozusagen aus halb beruflichem, halb privatem Interesse habe ich auch schon des Öfteren mal nachgeguckt, was es so für nachhaltige Reiseangebote gibt. Und ehrlicherweise kippt man ja hinten über, was sowas kostet. Also keine Ahnung, 6.000 Euro für eine Woche mit den Kindern in den Bergen oder so. Also I don't know, ich weiß nicht, wer sich sowas leisten kann, aber also Wie schaffe ich denn da den Mittelweg so zwischen, ich möchte reisen und die Welt sehen und andererseits möchte ich aber das auch achtsam tun und also mache mir Gedanken darüber, schon einfach, weil ich hier sozusagen jede Woche mit Klimathemen konfrontiert werde. Und andererseits muss ich mir das auch leisten können. Gibt es da eine Lösung für diese Quadratur des Kreises?
Also nachhaltige Urlaubsreisen müssen nicht unbedingt teurer sein, also überhaupt nicht. Da gibt es die Partner oder Veranstalter vom Forum Andersreisen beispielsweise, die sowohl Fernreise anbieten als auch für Familienreisen im Mittelmeerraum, die sehr beliebt sind. Die sind keineswegs teurer. Also die sind sogar teilweise, weil es auch, ich sag mal, schlichtere, also nicht schlichtere, sondern authentischere Unterkünfte sind und auch nicht so viel, sag mal, Luxus oder Spa anbieten, was auch immer, sogar teilweise günstiger. Also ich glaube, auch da ist es eine Frage, wie findet man die, wie kann man die recherchieren? Und wenn man vermutlich in ein Reisebüro geht oder das jetzt einfach nur eintippt im Internet, stößt man nicht unmittelbar darauf, aber es gibt sie und sie sind, das ist nicht eine Frage des Preises. Also diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Und aber natürlich, wenn man jetzt mit einer Familie eine Expedition bucht nach Ecuador auf die Galapagos-Inseln oder so, dann kostet das natürlich einiges. Aber auch da ist unser Preisniveau jetzt im Vergleich auch zu anderen Anbietern aus den USA oder wie auch immer noch im moderaten Bereich. Aber es ist klar, dass solche Reisen natürlich sehr teuer sind und die macht man ja auch nicht jedes Jahr, sondern vielleicht einmal
im Leben. Genau. Ja. Was mache ich denn, wenn ich vor Ort bin und ich will, also wir haben ja gesagt, es gibt auch viele Menschen, denen geht es um die Menschen und ihre Mentalität von dem Land, in das sie reisen. Sie wollen Naturerlebnisse, sie wollen die Kultur besser kennenlernen. Wie verhalte ich mich denn, wenn ich vor Ort bin, sodass ich nachhaltig agiere und irgendwie auch angemessen rücksichtsvoll bin?
Also in erster Linie ist es ja schon fast so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, der einem da antreibt und sich selbst natürlich fragt, wenn ich hier beispielsweise in Mexiko bin und möchte mit Meeresschildkröten schwimmen und sehe riesige Schlangen am Strand, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht so gut ist für die Natur und für die Tiere und dann vielleicht besser verzichte. Auch da gilt, welche Partner finde ich oder welche Veranstalter finde ich, die das gut anbieten. Und ansonsten tatsächlich, wenn klar ist, hier in dem Land ist die Müllentsorgung und die Wasseraufbereitung nicht so vielleicht, wie wir es in unseren Gefilden kennen, dann muss ich mich da einschränken. Also ich muss versuchen, so wenig Müll wie möglich zu hinterlassen, denn jede Form von Müll wird wahrscheinlich irgendwo auf einer Straße landen oder im Meer oder auf irgendeiner Mülldeponie landen, die nicht weiter behandelt wird. Also das muss man sich klar sein erstmal, das hilft schon mal. Und dann sich versuchen, größtmöglich einzuschränken. Normalerweise, wenn man Unterkünfte bucht, sollten die schon sehr erkennbar sein, dass sie ein Konzept in irgendeiner Form mit sich bringen. Also selbst wenn man eincheckt und fragt, was passiert hier, sollte es schon so sein, dass das Hotel oder die Unterkunft sagt, wir haben hier vielleicht Probleme. Da gibt es auch zahllose Beispiele. Wir haben hier Wasserknappheit. Das ist ja selbst auf Mallorca oder auf den Kanarischen Inseln so oder in vielen Ländern im Mittelmeerraum. Bitte seien Sie sparsam, wir sind es auch und wir bieten Ihnen Mehrwegbehältnisse an, die Sie nutzen können. Also da merkt man sofort, wer hier irgendwie aufmerksam ist und wer nicht. Und natürlich ist es dann so, dass man vielleicht versucht, nicht in der Hauptsaison, in der größten Hitzephase in Urlaub zu fahren, weil dann schon klar ist, dass man als Tourist mehr Wasser verbraucht als die Einheimischen und ja, dann auf Kosten der lokalen Bevölkerung agiert und das will man natürlich nicht.
Gibt es irgendwas, was ich Sie jetzt nicht gefragt habe, wo Sie sagen, das würde ich gerne als Expertin den Leuten mitgeben, wenn es um Tourismus und Nachhaltigkeit geht?
Also was Overtourism angeht, das ist natürlich die Frage, wohin jenseits, also nicht immer nur an die Küste zu reisen, sondern auch ins Landesinnere, wo tatsächlich eine Nachfrage auch noch ist. Also es gibt noch viele Plätze auf unserem Planeten, wo die Menschen sich freuen, wenn mehr Touristen kommen würden, weil sie da für lokale Wertschöpfung sorgen. Das heißt also wirklich mal die Küstenregionen eventuell verlassen oder zumindest nicht nur immer an der Küste wohnen und im Landesinneren sind. Und dann, was Für den WWF ist es immer ein großes Anliegen, den Menschen zu sagen, wenn sie Freizeitaktivitäten vor Ort unternehmen, dass sie einen respektvollen Umgang auch mit den Wildtieren und der Natur tragen. Also das heißt wirklich, und auch das kostet eine Menge Kraft, würde ich sagen, und Motivation zu sehen, dass ich Tiere beobachten kann und sie nicht dabei anfasse, dass sie nicht gefüttert werden, dass das eben einfach aus der Ferne ist mit Respekt. Und die Angebote, die ich überall bekomme bei TripAdvisor oder wie auch immer, die als 5 Sterne gelistet werden, sind meistens das Gegenteil davon, weil alle Menschen danach trachten, sehr nahe den Tieren zu kommen und viel Interaktivität zu haben. Aber genau das ist falsch. Und da muss man sich eigentlich ein bisschen disziplinieren und sagen, das ist nicht zum Wohle der Tiere und ich muss mich davon distanzieren. Man kann sie trotzdem in freier Wildbahn erleben.
Was ja der Mehrwert ist im Grunde, ne? Also was ja der Moment genau ist, für den man eigentlich losgefahren ist.
Ja, genau, ja. Und dann natürlich auch letztendlich vielleicht auch bestimmte Ziele abschreiben, die zu sehr überlastet sind. Also außer man gehört zu der ersten Kategorie, die wir genannt haben, die einfach nur dieses Foto haben wollen und nach mir die Sinnflut. Also das Abschreiben und sich stattdessen Alternativen suchen. Und auch da gibt es genügend. Also wenn man das Land wie Spanien ansieht beispielsweise, was so groß ist und wo sich 99% an den immer gleichen Orten tummeln und es da noch so viel zu entdecken gibt. Ich glaube, das liegt dann an, das können dann Menschen machen, die tatsächlich auch reisen wollen. Und die finden da noch sehr viele schöne Alternativen jenseits dieser Ströme und können die gleichen Momente und Augenblicke erleben.
Ich glaube, ich habe noch ein positives Beispiel von InfluencerInnen. Also ich weiß den Namen überhaupt nicht. Ich habe es mir nur neulich untergekommen. Das ist eine Familie, die irgendwann gesagt haben, wir können das nicht verantworten, dass wir um die Welt jetten, so, um die Welt kennenzulernen. Wir fangen jetzt hier mal klein an. Die kommen aus Großbritannien und die sind seit 5 Jahren sozusagen nur im eigenen Land unterwegs. Also und reisen so und gehen irgendwo zelten und sind campen und sind eben draußen in der Natur und teilen das halt auf ihren Kanälen. Und das fand ich ganz spannend zu sehen, weil die sagen, wir haben immer noch nicht genug. Nach 5 Jahren haben wir noch nicht alles gesehen und wir haben noch eine lange Bucketliste von Dingen, die wir in Großbritannien noch erleben können. So fand ich eigentlich ein ganz tolles Vorbild.
Das ist auch ein tolles Vorbild. Es ist nur so, dass das immer so doof klingt, wenn die Menschen sagen, sie wollen am Strand liegen und dann sagt man, fahrt doch mal in die Uckermark oder so. Ja? Also weil das so unterschiedlich ist. Aber natürlich kann man da auch tolle Seen finden und vielleicht den gleichen Entspannungseffekt und die Kinder sind glücklich, wenn sie da eine Segeltour machen können auf der polnischen Seenplatte oder wo auch immer. Also es gibt noch so viele Parallelmöglichkeiten zu entdecken. Es ist aber auch so, dass wenn man sich im Internet anguckt, wenn man in Urlaub fahren möchte, bekommt man immer den gleichen Einheitsbrei geboten. Also das ist auch manchmal wirklich schwer, sich davon abzuheben und was anderes zu finden, weil es ist immer die Türkei, es ist immer Ägypten, es ist immer die Balearen oder die Kanaren oder die gleichen Fernziele. Und davon muss man sich mal loslösen und sagen, nein, also es gibt noch sowohl im Ferngebieten als auch in der näheren Umgebung wunderschöne Sachen. Und wenn man fliegt, dann gilt natürlich auch, man soll so lang wie möglich bleiben. Nicht nur eine Woche oder zwei, was natürlich viele sind auch eingeschränkt zeitlich. Aber auch da gilt natürlich, es ist viel nachhaltiger, dann 3-4 Wochen sich Zeit zu nehmen und durchs Land zu fahren, als eine kurze Stippvisite zu machen.
Das sagt Martina von Münchhausen. Sie ist Tourismusexpertin beim WWF. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Infos.
Dankeschön.
Auch mal Urlaub im Binnenland machen, Erholung in der Nähe suchen, wenn schon fliegen, dann für länger und Kopf- und Bauchgefühl einschalten, wenn es um Wildtiere geht. Klingt eigentlich alles ganz logisch und machbar. Imke, was nimmst du denn für deine nächste Reiseplanung aus der Recherche mit heute?
Also wenn ich ehrlich bin, kann ich mir selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe schon ganz viel richtig gemacht in der Vergangenheit. Ich war zwar auch an diesen Overtourismus-Orten, aber meistens dann halt in der Nebensaison und ich habe das meistens immer verbunden auch mit einem Aufenthalt in einer weniger touristischen Region. Und ich glaube, ich werde da in Zukunft einfach noch mehr drauf achten. Und was ich immer ganz schön finde, ist auch so Dinge zu verbinden, dass man sagt, hey komm, ich nehme die Stadt einen Tag mit, bin dann aber eher irgendwie am Rand oder irgendwo anders. Und ich glaube, das werde ich weiter so machen und dann in Zukunft einfach auch gucken, welche Orte vielleicht schön sind, die man gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, finde ich auch. Also wir sind auch viel unterwegs an den Wochenenden und machen so Ausflüge. Und ich denke mir so, da habe ich jetzt schon ganz oft gemerkt, dass man gar nicht sozusagen zu den großen Zielen muss, wo dann irgendwie alle sind, sondern dass es sehr, sehr viele tausend kleine Optionen gibt, zu sagen, wir fahren nicht so weit oder wir sind hier in der Nähe und und dass man da auch eine sehr, sehr gute Zeit haben kann an Orten, wo niemand ist.
Und Urlaub in Deutschland ist auch total underrated, sage ich jetzt mal. Es kann total schön sein, habe ich ganz viele tolle Orte auch schon gesehen.
Ja, ich habe es in diesem Interview ja erwähnt, es gibt diese Familie in Großbritannien, die sozusagen seit 5 Jahren nur ihr eigenes Ding, ihr eigenes Land bereisen und von denen kann man sich bestimmt mal eine Scheibe abschneiden.
Absolut.
Das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Meine Kollegin Imke Zimmermann hat zu Massentourismus und Overtourism recherchiert. Ich danke dir ganz herzlich dafür.
Sehr gerne.
Lasst uns gern ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Damit sorgt ihr dafür, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden, die sich für unsere Themen interessieren könnten und uns noch nicht kennen. Ganz vielen Dank dafür. Die Audioproduktion für diese Folge hatte Wiebke Stark. Die Redaktion lag bei mir und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut, bis bald. Ich bin Ina Lebetjew. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.